Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Aber klar, mit der Natur kannst du das nicht machen. Und wenn dir halt die Natur das eine vorgibt und es klappt nicht, und dann, man kann es aber nicht erzwingen.
Jeder kennt es von seinem Hefeteig, wie er schönste Blasen wirft. Wir werfen heute gemeinsam mit Henning Hart vom Weingut Hart und Hart einen ganz ausführlichen Blick in Richtung Hefekultur. Er wird uns die faszinierende Welt der Terroirhefen näher bringen und wir tauchen bei dem ein oder anderen Wein ab in Weinberg und Keller. Hi Henning, schön, dass du heute Zeit hast.
Hey, hallo Johannes, schön, dass ich hier sein darf, es freut mich.
Ja, eins vorneweg, wir werden natürlich auch noch, wie ich gesagt habe, in ein oder das andere Glas Wein abtauchen. Wir haben hier vier Weine vor uns, die du mir dankenswerterweise zugeschickt hast. Du sagst einfach, wenn wir welchen, egal welchen, probieren sollen und trinken sollen, bevor es losgeht und bevor wir zum ersten Wein greifen, zuerst aber, was ich ganz im Intro verschwiegen habe, du hast ja auch einen Doktortitel, hast Biologie studiert, warst in Brüssel an der Uni und hast dort entsprechend promoviert. Also zuerst so gar nichts mit Wein am Hut, oder?
Gar nichts ist stimmt nicht ganz. Meine Eltern, die hatten so einen kleinen Nebenerwerb, Hobbybetrieb. Da mussten wir als Kinder immer mithelfen, aber natürlich hatte man zu allem Lust bloß nicht dazu. Man wollte viel lieber mit den Freunden spielen, gehen ins Schwimmbad fahren, alles das machen, was man machen wollte. Aber gut, dann hat es mich dann doch eher dann in die Richtung Biologie getrieben. Dann war ich in Marburg, habe dort Biologie studiert, bin dann weiter nach Karlsruhe. Von Karlsruhe war ich dann mal kurz in München und von München bin ich dann nach Brüssel, weil ich irgendwann gedacht hatte, rein Biologie ist mir doch eigentlich ein bisschen zu trocken, das passt noch wieder gut zum Wein. Das war jetzt dann nicht das, was ich wirklich wollte. Und habe dann gesagt, ja, ich möchte gerne irgendwas zum Anfassen haben und vielleicht irgendetwas, weil dann doch schon in mir so ein bisschen das Gefühl hochkam, ich möchte doch schon was mit Wein zu tun haben. Dann habe ich gesagt, wie kann ich da den Spagat kriegen und wie kriege ich die Kurve hin, dass ich doch was mit meinen Weinideen machen kann. Und dann habe ich in Brüssel eine Stelle gefunden an der Uni, da ging es um Etablierung von Starterkulturen, war zwar nicht Wein, sondern für Sauerteig, also für Großbäckereien. Und da hatte ich so ein paar Ideen mit Hefen und da habe ich eigentlich auch dann mein Handwerk gelernt. Was kann man eigentlich alles mit Hefen machen? Was können die? Was kriegen die hin? Ich meine, die ganze Industrie rennt da hinterher und sagt, das ist ein Traum, da können wir Sachen mit realisieren. Das kriegen wir mit unserem Biotech eigentlich gar nicht hin. Ja, und da habe ich dann 7 Jahre lang gearbeitet und war nicht nur mit Sauerteig, sondern auch mit der Fermentation von Kaffee, Kakao, mit beschäftigt, dann hatten wir auch mit Käse, mit Wurst, waren eigentlich, müsst ihr euch vorstellen, alles was fermentiert. Und dabei hatten wir dann auch viel für Kaffee und Kakao auch mitgearbeitet und da waren dann ja Untersuchungen und Forschungen für mitten im Busch, müsst ihr euch vorstellen, riesengroße Fermenter für Kaffee und haben gesagt, ja, der eine schmeckt, der andere schmeckt nicht und dann sind wir hingegangen, haben geschaut, welche Hefen sind denn da und dann kam doch so richtig so, schau mal, es geht alles nur ums Terroir. Was ist außenrum? Was können die Hefen? Wo kommen die her? Und gehört das denn zu diesem Produkt, was da hergestellt wird? Und da haben wir dann unsere Ideen bekommen, was wir dann eigentlich gerne mit unserem Wein machen möchten.
Und das war so der Startschuss, ne? Fürs eigene Weingut im Endeffekt.
Genau.
Wie ging's denn weiter?
Ja, wir hatten dann, ich habe dann mit meiner Freundin, wie gesagt, in Brüssel gewohnt und dann hatte sie die Möglichkeit, nach Mainz zu wechseln. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt nicht wechseln zusammen und dann werden wir das nie wieder tun und entweder springen wir jetzt und wir hüpfen jetzt aus einem doch sehr sicheren Hafen mal in eine ganz wilde See und probieren mal was ganz Neues aus und sie war sofort mit dabei und dann hat sie ihren Job dann mit nach Mainz genommen. Ich habe dann hier ein kleines Weingut übernommen und dann haben wir losgelegt, 2018 haben wir losgelegt. Und haben dann dieses kleine Weingut dann umgebaut. Das war ein reines Fassweingut, ein kleines, also sprich ein Weingut, was keine Vermarktung an Endkunden hat, sondern für den Handel. Und dann haben wir den Endkundenhandel, ja, Marktteil aufgebaut, angefangen auszubauen und vor allem, was dazugehört, Logo sich Gedanken gemacht, was wir natürlich aber glücklicherweise schon 4 Jahre vorher machen konnten, bevor die erste Flasche Wein abgefüllt worden war. Da hatten wir schon unsere Ideen über unsere Etiketten, wie soll das aussehen, wie möchte das machen. Und dann hatten wir das Weingut dann direkt umgestellt auf ein Bio-Weingut, was man ja 3 Jahre lang machen muss. Und nach den 3 Jahren haben wir dann 1 Jahr später direkt uns weiter zertifizieren lassen als Demeter-Weingut. Ja, und jetzt sind wir seit im 3. Jahr Demeter-Weingut.
Und alles im Endeffekt ja aufgebaut auf dem, an dem du in Brüssel geforscht hast und gearbeitet hast. Das Thema Terroirhäfen. Wie ist das dann auch in die Weinherstellung denn tatsächlich dann so eingeflossen? Weil vorher relativ, ja nicht ganz praxisfremd, aber zumindest mal weinfremd gearbeitet und dann geguckt, ha, klappt das dann tatsächlich auch so, was ich da theoretisch und mit anderen Produkten bereits gemacht habe, auch so gut mit Wein?
Ja, das war so ein bisschen die Frage. Ich meine, man spricht ja in der Weinwelt immer ganz viel, oh, wir haben eine Spontangärung. Wir haben einen ganz spontan vergorenen Wein. Die Sache ist leider sehr, sehr kompliziert. Wir haben in unserem Weinberg müssen wir leider momentan noch, ich meine, zum Glück gibt es jetzt die neuen Piwi-Sorten, sehr viel Pflanzenschutz fahren. Und das ist leider wirklich so, wenn wir jetzt um die Jahreszeit keinen Pflanzenschutz fahren würden, hätten wir ja im Juni nicht eine einzige Beere am Stock hängen. Also müssen wir verschiedene Mittel verwenden. Die greifen aber sehr stark ja in unsere Mikrobiologie ein. Eine ganze Community, die an Pilzen, an Bakterien, an Hefen, die im Boden sind und am Stock sind, ein. Und das heißt, wenn wir eine spontane Gärung machen, gärt eigentlich das, was diese ganzen Pflanzenschutzmaßnahmen überlebt hat. Also es ist nicht so, dass die Winzer sagen, ach, ich spritze da jetzt alle Sachen drauf, Hauptsache ich habe gesunde Trauben. Also jeder Winzer möchte was besser, also hat was Besseres tun, möchte was lieber tun, als auf einem Traktor zu sitzen, 16 Stunden am Tag aus dem Fenster zu schauen und Pflanzenschutzmittel auszubringen. Leider hat das viele Folgen. Es ist natürlich was Gutes, dass wir gesunde Trauben am Stock haben. Jedoch beeinflusst das unsere Vielfalt in der Mikrobiologie. Ja, da war halt dann mein Gedanke, können wir da nicht hingehen am Anfang des Jahres, bevor wir die ersten Pflanzenschutzmaßnahmen anwenden und schauen, welche Hefen sind denn eigentlich da? Welche Hefen sind in diesen kleinen verschiedenen Regionen, die wir haben, in diesen Mikronischen, nenne ich das mal, man hat ein kleines Tal, sind da andere Hefen vorhanden? Und ja, wir haben einen riesen Zoo an Hefen, was wir alles gefunden haben. Also wir haben, keine Ahnung, ich glaube, ein paar hundert Hefen haben wir jetzt, ich setze mal auf dem Stock, die wir jetzt für uns gespeichert haben, die wir alle ausprobiert haben, um zu sehen, was können die, was machen die. Und wie gesagt, es war ein Zoo, es war eine Vielfalt. Also wir haben als Test immer genommen, haben wir immer ein Scheurebe-Traubensaft genommen. Mhm. Und in jede Flasche kam eine andere Hefe hinein, die wir in unseren Weinbergen gefunden haben. Und dann haben wir denen 4 Wochen Zeit gegeben in einem Inkubator. Fermentiere mal und dann schauen wir, was da rauskommt. Und es kam alles raus. Von einem tollen Wein, der super gerochen hat. Es kam restsüße Weine mit wenig Alkohol bis zu Weinen. Da hat man die Flasche aufgemacht und hat gedacht, oh je, wo kann ich sie ausschütten? Es hat gestunken wie die Hölle. Also es ist einfach alles dabei. Und daraufhin haben wir dann rausgesucht, welche Hefe passt denn zu unserem Wein, auch zu unserem Weintyp und natürlich auch zu dem Winzer. Weil wir gehören als Winzer natürlich auch mit zum Terroir. Es ist ja nicht so, dass der Mensch sich aus der Natur ausklinken kann. Der gehört genauso mit dazu. Und natürlich lag es dann an uns oder an mir dann als Winzer auch zu sagen, ich hätte gern diese Hefe für diesen Wein, der in diesem Weinberg wächst.
Mhm. Und ja, dann würde ich doch einfach jetzt mal sagen, komm, jetzt trinken wir doch mal den ersten Wein. Was soll man denn nehmen?
Ich würde sagen, nehmen wir den Riesling.
Perfekt. Da kannst du ja auch gleich mal was dazu sagen. Ist das... ist das irgendwie, mit was seid ihr gestartet als Wein? War es jetzt zum Beispiel der Riesling oder war es was ganz anderes?
Wir haben angefangen damit, dass wir erstmal jeden einzelnen Weinberg komplett einzeln ausgebaut haben, zu gucken, was kannst du denn, wie schmeckst du denn und mit welcher Hefe harmonierst du am besten. Aber eigentlich so unsere ersten Weine, die wir abgefüllt haben, waren in der Tat Riesling, Silvaner, doch sehr traditionelle Rebsorten, weil die auch einfach zu unserer Region hier passen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein Riesling und der Riesling, finde ich, ist eine geile Rebsorte, weil sie ist so straight, sie ist so gerade, sie ist einfach nicht zu fett, sie ist nicht zu verspielt, sie ist einfach glasklar. Wenn wir ihn jetzt hier reinriechen, er hat eine Frucht, er hat einen sehr exotischen Fruchtton, das ist nicht so dieser typische Rieslington. Hat auch diesen ganz leichten Petroleumton, der bei uns aber hier in Rheinhessen sehr oft sehr normal ist.
Ist auch goldgelb, ne?
Ist auch goldgelb. Weil dadurch, dass die Hefen, die wir verwenden, die gären nicht sehr schnell. Also wir brauchen auch keine Kühlung, wir brauchen nichts. Also es gibt ja viele, wir haben große Kühlanlagen, brauchen wir nicht. Wir schauen auch, dass unsere Hefen einfach nicht sehr schnell gären. Unsere Weine gären 5-6 Monate, brauchen sie schon, bis sie vergoren sind. Und das gibt aber eine schöne Frucht in diesem Wein. Was aber auch dadurch, dass wir auch manchmal ein paar Holzfässer verwenden, kriegen wir natürlich auch eine ganz leichte Oxidation, was ich aber in dem Wein mag. Also ich mag schon einen Riesling, der braucht eine Säure, er darf aber nicht, die Säure darf nicht Nummer eins sein, das muss eine Frucht sein, der muss eine Saftigkeit haben und das hat der Wein. Und das Schöne ist auch, also bei uns hören eigentlich die Weine bei 11,5 Volumenprozent Alkohol auf. Mehr möchte ich auch nicht, weil mehr braucht man nicht. Am Ende soll einfach der Geschmack, da soll die Rebsorte da sein, nicht sagen, oh ja, es ist noch Alkohol da und das war ein Wein. Nein, der muss saftig bleiben, der muss hinten runterlaufen und sagt, geil, ich hätte gern das nächste Glas. Also wenn man auch einen Wein herstellen, der das nicht schafft, dann kommt er auch nicht in die Flasche. Also es kann auch mal sein, dass wir mal ein Jahr den Riesling nicht haben, weil es einfach nicht so ist, dass das, ja, wie er mir schmeckt. Wir hatten das einmal gemacht, haben einen Grauburgunder gefüllt, weil ich gedacht habe, oh, ich brauche den für die Kunden, der muss raus und nach 6 Wochen Füllen habe ich alle Flaschen aufgezogen und gesagt, nein, es ist nicht mein Wein, wir haben dieses Jahr kein Grauburgunder und damit habe ich mich viel wohler gefühlt, als mit dem Wein bei den Kunden zu stehen.
Also war es einfach dann zu früh, als du den gefüllt hast?
Nein, das war nicht, das war, ich glaube, unser 2. oder 3. Jahrgang, den wir gemacht hatten und da hat irgendwas nicht ganz funktioniert, ob wir zu spät gelesen haben, er war sehr fett, er war sehr brandig, es war also nicht mein Weintyp. Der war handwerklich nicht schlecht, aber es war nicht der Typ, wo ich hinten dran stehen kann und stolz sagen, oh, das ist unser Grauburgunder, komm, probier mal.
Ja, weil ich jetzt gerade auf die Geschwindigkeit ausgegangen bin, weil du eben auch gesagt hast, der Gärprozess, ne, dauert etwas länger, weil die Hefen jetzt nicht die Turbohefen sind, sondern sind eher die gemächlichen, die langsam in Schwung kommen. Da könnte es ja durchaus auch sein, ne, dass man dann einfach mal vielleicht zu früh irgendwie was abfüllt und auch, ja, zu, ne, weil du sagst, du musst oder musst nicht, keine Ahnung, ne, wie auch immer, manchmal ist man ja auch ungeduldig und will gern und manchmal muss man eben auch Platz schaffen und vielleicht, ne, hätte dann da tatsächlich auch noch ein Quäntchen mehr Zeit, den Wein auch entsprechend noch einen Ticken verändert, weil so wie ich das, ich bin ja kein Winzer, aber so wie ich das von vielen ja gehört habe und auch jetzt, wir hatten ja auch schon mal vorher in Karlsruhe auf einer Weinmesse haben wir uns kennengelernt und haben da auch schon mal drüber gesprochen, was ihr so macht und wie ihr das macht und da ist es ja schon so, dass sich dann nochmal Nuancen auch verändern können, je nachdem, wie lange dann auch der Gärprozess vonstatten geht, ne?
Ja, es ist ja nicht nur der Zeitraum, in dem der Wein gärt, sondern auch, wie lange liegt er danach nochmal oder ruht er nochmal auf der Hefe.
Ja.
Weil du musst dir vorstellen, die Hefen, das sind ja komplexe Lebewesen, die auf der Zelloberfläche ganz viele, wie kleine Antennen haben. Und diese Proteine sind immer verbunden mit Zuckern. Und dieser Zucker, den schmeckst du. Das gibt so ein weißes so Mouthfeeling, wo du sagst, oh, das ist schön angenehm. Und das hätte man ja gern dann auch im Wein. Also das heißt ja dann diese Autolyse von den Hefen. Und das geht halt dann über, weil das dauert einfach ein bisschen. Dann muss man die Weine aufrühren, aber man darf natürlich nicht zu viel rühren, weil sonst geht auch im Prinzip viel Aromen geht raus, weil Kohlensäure gast aus, dann geht natürlich dann auch die ganzen Aromen gehen mit. Also es ist immer so eine Sache, wo man sagt, okay, wie viel kann ich dem Wein zumuten? Wie viel Oxidation braucht er? Arbeite ich mit Oxidation, muss man sich Gedanken machen, die muss ich auch irgendwo fangen. Das heißt, ich brauche mehr Tannine, ich muss den Wein, der Maische vorher etwas mehr Standzeit geben. Sprich, man kann nicht die Trauben nach Hause holen, sie keltern, das geht nicht. Also wir reden von Maischestandzeiten von mindestens einer Woche bei allen Weinen, weil sonst bekomme ich nicht diese Komplexität und das Gerüst an Tannin und Volumen in den Wein, das ich später dann brauche, um den Wein zu schützen, wenn ich ihn einfach länger im Fass liegen lasse, wenn ich ihn aufrühre, wenn die ganzen Hefen autolysieren, da brauchen wir einfach mehr Zeit und dieser Wein muss in dieser Zeit stabil sein. Er darf nicht kippen. Ja. Und das ist im Prinzip so ein ganzes komplexes Paket, was man einfach mitnehmen muss. Wenn man sagt, ich möchte einen schnellen, trinkreifen Wein haben, dann ist unsere Methode nicht dazu geeignet. Habe ich einen Wein, wo ich sage, gut, den lasse ich ein halbes Jahr gären, dann bleibt er noch 4 Monate auf der Hefe liegen und danach kommt dann die Flasche. Und dann sage ich immer, meine Weine, ich glaube, die haben die größte Fülldepression, die man sich vorstellen kann. Oder ich bin es als Winzer, ich weiß es nicht. Dann brauchen sie nochmal 3 Monate in der Flasche, dann am Ende einfach nach dem Füllen, bis sie sich wieder sammeln. Und dann sage ich, jetzt schmecken sie. Also unsere Weine kommen auch nicht nach dem Füllen sofort in den Verkauf, weil dann schmecken sie meistens gar nicht. Heute habe ich auch die Zuversicht oder auch ein bisschen die Erfahrung, dass ich sage, ja, der Wein, der berappelt sich, das funktioniert wieder. Vielleicht war es damals bei dem Grauburgunder dann doch auch zu früh, aber das war der zweite Jahrgang, glaube ich. Da war ich, hatte ich noch nicht die Erfahrung, die ich heute habe.
Ja, es ist ja auch, also klar, ne, wie du eben ja auch schon gesagt hast, Spontangärung und so weiter und so fort. Das ist ja auch in aller Munde. Ich meine, du oder ihr treibt ja das auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise extrem weit, indem ihr sagt, hey, jetzt gucken wir mal, was es da für Kulturen gibt im Weinberg und was dann, wie du ja auch gesagt hast, beim Ausprobieren einfach herausgekommen ist, welche passt denn auch tatsächlich dann zu welchem Wein und, am besten? Ihr züchtet die ja, ne, im Endeffekt dann auch. Kannst du da vielleicht auch nochmal gerade ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das ist ja auch etwas, was jetzt nicht so alltäglich ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid, du hast ja gesagt, ihr seid da durchgegangen, habt die Hefen gesucht, wo liegen die denn da drauf? Also heißt das, ihr habt im Endeffekt die Beeren genommen und da geguckt, welche Hefen auf einer Beere drauf sind? Oder sind sie überall, sind ja auch überall im Boden etc. pp. Habt ihr es dann unter Mikroskop, so stelle ich es mir dann vor, geguckt, was gibt's da? Habt sie dann vermehrt und habt dann entsprechend weitergearbeitet? Macht ihr das jedes Jahr? Das sind viele Fragen, ich weiß. Oder sagst du, jetzt einmal ist dieser Vorgang abgeschlossen und jetzt wissen wir ganz genau, welche Hefe in welchem Weinberg mit welchem Wein super funktioniert.
Also was wir gemacht haben, diese Hefen findet man überall, aber wir haben uns fokussiert auf den Weinstock. Wir haben Trauben genommen, wir haben die Rinde genommen und haben die ganz einfach mit Kochsalzlösung abgewaschen. Und das haben wir aufgefangen und dann hast du da drin aber ein, ja, sag ich mal, alles, was man sich vorstellen kann, was auf einem Rebstock sitzt, ist alles da drin. Und dann haben wir das alles schon mal ein bisschen, sagen wir mal so, dass die Organismen, die da drin waren, haben wir gleich den gleichen Umständen ausgesetzt, die es bei der Gärung geben wird. Sprich, wir haben eine hohe Zuckerkonzentration, wir haben eine sehr hohe Säure, wir haben einen niedrigen pH-Wert. Und dann kann man schon mal schauen, was überlebt denn da überhaupt? Und dann sind wir immer weitergegangen, dass wir immer näher an unseren Wein gegangen sind, sind mit der Methode auf verschiedenen Nährböden haben wir dann ausprobiert, mit verschiedenen Ressourcen, was diese Hefe braucht. Und ja, ganz am Ende werden die dann, man sagt vereinzelt, also wie gesagt, vorher hat man einen ganzen Zoo auf so eine Ackerplatte, so ein Nährboden, und die werden dann alle einzeln gepickt, kommen einzeln solche kleinen Reagenzgläslein, wo sie dann vereinzelt worden sind. Und dann kommen sie in, da haben wir eine Methode entwickelt, dass wir diese Hefen auch bei minus 50 Grad wegfrieren können, weil normalerweise macht man das bei minus 80 Grad, aber das war damals im Budget nicht drin, sich einen minus 80er Kühlschrank zu kaufen, weil die kosten noch sehr, sehr viel. Dann haben wir das mit minus 50 Grad ausprobiert mit einer neuen Methode und das hat dann auch geklappt. Also wir haben, wie gesagt, am Anfang, als wir damit angefangen haben, haben wir gut 300 Hefen, die wir behalten haben, wo wir gesagt haben, die haben ihr Potenzial. Aus den verschiedenen Lagen, aus den verschiedenen Weinbergen. Die haben wir hier, ich sage mal, im Stock. Die liegen auf Eis. Und da können wir dann immer eine Probe rausnehmen, können sie vermehren. Dann gehen wir dann von einem kleinen Reagenzglas auf 1 Liter, von 1 Liter auf 10 Liter. Also wir müssen schon etwas länger vor der Ernte anfangen, unsere Hefen wieder startklar und wieder fit zu machen. Und wir bleiben eigentlich bei den Hefen, die wir am Anfang rausgesucht haben. Weil wir haben 2-3 Mal zwischendrin gewechselt, um es auszuprobieren. Aber das hat dann doch nie die Harmonie im Wein gegeben, die wir haben wollten. Und da auch dann wieder zurückzukommen, das Terroir hat seinen Sinn. Also das ist so, das ist eine Einheit und da kann man auch nicht von außen irgendwas dazu schießen. Klar, es schmeckt, aber es kann auch anders schmecken, dass man sagt, der Wein ist rund. Es passt einfach alles zusammen. Weil dieser Weinberg ist ja dort gewachsen, wo er wächst, mit den gleichen Bedingungen wie die Hefen, die außenrum gewachsen sind. Zusammen mit Pflanzen, mit Tieren, alles, was da ist, und das passt, gibt sich die Hand, und das passt zusammen. Ich finde, das schmeckt man auch im Glas, weil ich finde, die Weine sind alle, sie sind sehr rund, sie sind sehr harmonisch, sie passen, da gibt es nichts, was stört, da ist nichts Bitteres, es ist einfach, wo ich sage, ja, das passt. Natürlich kann man auch Hefen aus dem Ausland mit einkaufen, also sprich, die meisten Reinzuchthefen, die man heute kauft, die sind auf der ganzen Welt, sind die, ja, selektioniert und isoliert worden. Das sind Top-Produkte, die funktionieren wunderbar, die machen auch schöne Weine, da darf man nichts sagen, das sind tolle Sachen. Aber klar, jeder muss seinen Weg finden und seine Sache machen. Ich finde, mir schmeckt es so besser und deswegen sind wir auf unserem Weg mit unseren Hefen.
jetzt hast du ja auch was Spannendes gesagt, ja, Terroir, und die sind ja schon immer da und sind dort gewachsen, und genauso sind alles andere ist dort genauso gewachsen. Also im Endeffekt ja ein kleiner Mikrokosmos, der da
Genau.
irgendwo existiert und lebt schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wer weiß, ja. Man, ich weiß ja nicht, ob man auch sagen kann, wie alt so eine Hefe ist. Jedenfalls stelle ich mir einfach auch vor, dass das ja noch ursprünglicher den Weingeschmack, die Weintradition, ja, vielleicht kann man auch sagen, die Weinkultur der Lage des Weinbergs, des Rebstocks, dann, wenn er auch so alt ist, ja, dann auch widerspiegelt, noch stärker, als wenn man dann tatsächlich, wie du sagst, irgendwie halt eine Reinzuchthefe dazu nutzt.
Ja, also das ist, wie du gesagt hast, es hängt einfach alles zusammen und es hat alles seinen Zusammenhalt. Natürlich haben wir als Mensch, als Winzer, auch einen Einfluss. Natürlich werden wir durch die Art und Weise, wie wir den Weinberg bearbeiten, sprich, habe ich die Böden offen, habe ich Einsaat drin, haben wir eine Begrünung, was mache ich wie? Natürlich haben wir da auch einen großen Einfluss. Aber ich meine, wie gesagt, man darf den Menschen aus dem Terroir nicht herausnehmen, weil, wie gesagt, er gehört genauso dazu wie die Biene, die nebendran sitzt. Dass wir einen Einfluss haben, dass wir auch einen Fingerabdruck darauf geben, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt, ja, es ist etwas, was ich einfach die Hand gebe, was zusammengehört.
Und das ist ja das Spannende, dass dann ihr es eigentlich dann auch wieder zusammen, extrem zusammenführt, ja, weil ich meine, klar, ne, weil ihr ja auch nochmal selektiert und rauspickt und sagt, okay, gut, ihr passt am besten zusammen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Mittlerweile habt ihr die Erfahrung. Du hast ja auch gesagt, manches ging auch mal schief, ja, und hat dann doch nicht so funktioniert, wie man gedacht hat.
Ja, da haben wir
Und
auch
dann.
ein paar Sachen. Das gehört auch dazu.
Die sind im Giftschrank weggesperrt.
Na, nicht nur das. Wir hatten auch ein paar Weine, wo ich dachte, naja, wir hatten mal eine Scheurebe. Wir hatten sie einmal, beim ersten Mal hat das wunderbar geklappt. Das war nicht eine ganze, normalerweise sind die Scheureben relativ ein leichter, frischer Wein, nicht zu schwer. Und wir haben mal gesagt, naja, wir machen das gleich mit der Scheurebe wie mit einem schönen Rotwein. Wir haben mehrere Wochen Maischegärung gemacht. Das war ein ganz schwerer, hat sehr viel Tannin gehabt, aber doch richtig saftig schmeckender Wein. Und dann habe ich gesagt, beim nächsten Jahr machen wir es genau das Gleiche. Ja, wir haben es einmal hingekriegt. Jahr Nummer 3 war auch wieder ein Fehlschlag. Also da sind wir noch. Wir haben noch so ein paar Kandidaten, wo wir nicht genau wissen, warum klappt das nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber gut, das gehört aber auch mit dazu, wenn man nicht, ich sage mal so, ausgetretene Farbe gibt es viele. Da verläuft man sich auch nicht. Aber ich denke mal, man kann sich ab und zu mal verlaufen und findet auch ganz tolle Sachen, die nicht jeder sieht.
Ja, kann das auch einfach damit zusammenhängen, je nachdem, wie das, also nicht an der Hefe, die kommt ja aus der Tiefkühltruhe, läuft sich warm und arbeitet dann, aber kann das dann auch, du hast ja, erwähnt, kann auch am Lesegut liegen, ne?
Also ich denke mal, es hängt auch immer sehr viel mit zusammen. Natürlich muss sich auch die Hefe durchsetzen. Ich meine, wir haben ja auf unseren Trauben kommt ja sehr viel, kommt eine sehr ja, große mikrobielle Diversität, kommt ja mit und kommt ja dann auch mit in den Most. Und dann geht natürlich erstmal man muss es ganz böse sagen, ein Kampf in den Most erstmal los um die Ressourcen, was ist drin, und dann muss sich irgendeiner behaupten. Und es kann sein, dass es in dem Jahr, wo wir die Hefe ausgesucht haben für diesen Wein, dass vielleicht die Mitstreitenden nicht ganz so in top in Form war und unsere Hefe sich einfach durchsetzen konnte. Und in den letzten Jahren war es einfach sie, die einfach nicht die Dominante war. Das kann natürlich auch sein. Das müssen wir jetzt, haben wir es für dieses Jahr im Plan, mal das Ganze mal zu wechseln. Ja, aber wie gesagt, also so eine Gärung ist, ja, es ist ein Kampf für, also es gibt ja, man muss sich das vorstellen, es gibt keinen Mikroorganismen, die da drin sitzen und laufen einfach neben dem anderen nebenher und sagen, ach, du machst das, ich mach das. Nein, das gibt's nicht. Irgendeiner, man sieht es ja hier in der Natur, gefressen, gefressen werden. Das ist ganz normal und irgendeiner wird sich durchsetzen. Der Weg dahin ist lang und ja, es gibt ganz viele Hefen, die können miteinander. Die eine produziert etwas, was die andere braucht, um zu leben. Gibt es auch Hand in Hand. Dann gibt es Hefen, das sind richtige Killerhefen. Das ist ja auch die offizielle wissenschaftliche Bezeichnung. Die töten sofort ganz viele Hefen außenrum ab. Dann gibt es andere Hefen, die reagieren total geschockt auf eine andere Hefe und produzieren Schockproteine, die bei uns aber im Mund süß schmecken. Das können wir später mal bei den Dornfeldern ganz am Ende mal ausprobieren. Also da gibt es ganz viele Sachen. Also es ist ja nicht nur, dass sie sagen, oh, ich habe jetzt eine Hilfe, sondern wie funktioniert die und wie funktioniert sie auch mit dem, was sie vorfindet. Und dann geht es wieder, was für ein Jahr war das, in welchem Jahr hat sich welche mikrobielle Diversität gefunden auf der Pflanze und wie gesagt, schafft sie es auch dieses Jahr wieder. Es ist immer spannend, dass wir, also wenn wir sehen, ein Wein gärt plötzlich nach 12 Stunden schon ganz wild, dann wissen wir, okay, unsere war es nicht, es war irgendjemand anderes, das kann natürlich auch passieren. Aber wie gesagt, wir haben ein ganz natürliches Produkt, wir arbeiten mit der Natur und wenn alles jedes Jahr genau gleich wäre, dann wäre es ja langweilig. Also eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Jahren war, wenn man ganz am Anfang was gemacht hat, ach, nächstes Mal mache ich es besser, mache ich so. Es wird nicht besser, es wird immer anders. Also das ist das, was ich gelernt habe.
Na, dann würde ich sagen, machen wir es auch mal anders, nehmen wir den nächsten Wein. Hm? Yeah. Wäre der Silvana?
Ja. Silvana, eigentlich so meine absolute Lieblingsrebsorte. Ja, aus dem Silvaner kann man einfach alles machen. Von einem kleinen, leichten Wein, einen tollen Süßwein, man kann einen tollen Eiswein machen, man kann alles draus machen. Oder man kann auch sowas draus machen.
Gold, der ist ja noch Gold, noch goldiger als der Riesling.
Mehrere Monate, es ist wie, ähnlich wie ein Orangewein, vergoren, also auf der Maische komplett. Hat aber eine tolle Würze, hat eine enorme Saftigkeit, hat eine ganze Länge und macht den ganzen Mund voll Wein. Und dann, der zieht von vorne bis hinten, der hat eine tolle, der hat eine Pfirsichfrucht drin, also richtig Weinbergspfirsich passt da wunderbar dazu, ist sehr lebendig, hat seine eigene Kohlensäure mit dabei, also es ist ein Wein, der einfach grandios, also ich mag ihn sehr, also das ist auch das dritte Mal, dass wir ihn so hinbekommen haben, aber das klappt natürlich auch nicht in jeder Lage. Wir haben jetzt für jeden unseren Wein, die wir füllen, wissen wir gut, aus welcher Lage kommst du. Also wir sind doch eigentlich, ja, wir sind 10 Hektar groß, füllen momentan noch einen kleineren Teil erst auf die Flasche. Also wir haben verschiedene Lagen, aber wissen genau, aus welcher Lage kommt unser Wein, der genau so für unseren, ja, für unseren, das ist jetzt unsere Silvaner-Debatte, so in die Flasche muss.
Ja, als ich die eben geöffnet habe, da hat es auch richtig schön geploppt. Also ja, da war richtig Dampf drauf.
Wir haben, wie gesagt, wir füllen alle Weine nur mit sehr, sehr wenig Schwefel. Klar könnte man vielleicht ein bisschen mehr Schwefel gebrauchen, weil der Schwefel verhindert halt, dass der Wein sich bewegt. Aber der Wein kann sich dann mit einer gewissen Menge Schwefel auch nicht entwickeln. Hm. Und jetzt bei dem Silvaner, wenn man jetzt so ein bisschen wartet, hat man doch ziemlich viel Tannin im Mund. Also es ist ein Wein, der muss sich einfach noch entwickeln, der muss noch binden. Also müsst ihr euch vorstellen, Tannine, die schwimmen nebeneinander her und dann polymerisieren die. Die kommen zusammen, die binden sich zusammen. Das klappt aber nur mit reifen Tanninen. Das heißt, habe ich Tannine, also aus reifen Tanninen, sprich aus Trauben, die sehr reif sind. Wenn die binden, werden die harmonisch. Binden sie nicht, werden sie bitter. Das heißt, man hat irgendwann im Mund, wird ein Wein, der eigentlich viel zu früh geerntet worden ist, immer bitterer und bitterer anstelle davon, dass er sagt, oh, er wird jetzt rund und warm. Also wenn man jetzt den Silvaner auch noch ein bisschen länger offen stehen lässt oder selbst noch 2 Jahre liegen lässt, der wird fast wie ein Rotwein. Der kriegt einfach richtig viel Dampf, der kriegt Wärme hinten dran. Das ist so ein richtig schönes, kleines Kraftpaket. Aber auch wieder nur bei 11,5% Alkohol.
Ja, das macht ja nichts. Da kann man ja auch dann die Flasche ganz trinken.
Das ist auch mal der Plan hinter dann.
Ja, das klingt ja alles schon sehr nach Labor. Ihr habt ja auch auf der Webseite stehen, einerseits Weingut Hart und andererseits Hefelabor Hart. Ihr seid, du hast es gesagt, Bio und Demeter zertifiziert. Wenn du dann da ums Eck kommst und erzählst, was du machst, was ihr macht, das muss man ja dann auch tun, wenn man so eine Zertifizierung haben möchte, gucken die da nicht mal zuerst und denken, hey, was puncht der da rum?
Ja, also das war ganz am Anfang so, als wir uns haben biozertifizieren lassen, war das eigentlich nicht so das Thema. Es ging dann weiter, als es zu Demeter kam. Und dann hatten wir auch wenn man ein Demeter-zertifizierter Betrieb werden möchte, dann hat man ein Aufnahmegespräch. Das ist nicht so, dass man heißt, ja klar, komm zu uns, wir machen das. Die kommen hierher und schauen sich den halben Tag deinen Betrieb an, schauen, was machst du, wie machst du was und passt du auch dazu. Also machst du das jetzt nicht nur, weil du sagst, oh, ich mache jetzt Marketing, sondern bist du von vielen Sachen überzeugt. Wir machen es hauptsächlich aus einem Grund. Demeter zertifiziert uns, dass in diesem Wein nichts drin ist, außer Trauben. Sprich, wir haben keine Zusätze. Weil eigentlich im Wein gibt es über 70 zugelassene Zusätze, der man den Wein schön machen kann. Deswegen heißen sie Schönungsmittel. Und wir lassen sie gerne einfach weg. Natürlich ist das für uns es ist eine ganz andere Art und Weise, Wein zu produzieren. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, gut, ich ernte jetzt relativ früh einen Sauvignon Blanc, den ernten wir mal, der ist noch ein bisschen sehr, sehr, sehr grün, die Tannine sind sehr stumpf, da kann man sehr viele Mittelchen dazu tun oder gegen den Bitterton, damit man das alles rausbekommt und man kann den Wein schon im November füllen, wenn man möchte und im Januar steht er im Verkauf. Da wir das alles nicht machen können und auch nicht machen wollen, ist da bei uns natürlich die Produktion eine ganz andere. Das heißt, wir können diese Schönungsmittel nicht einsetzen. Wir müssen alles, was wir, so wie der Wein schmeckt, muss ja am Anfang eigentlich auch im Stock hängen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Stockpflege. Wir haben eine ganz andere Stockführung für die Trauben, bis die Trauben zur Ernte kommen. Das ist, da muss man eigentlich einen ganz anderen Weg gehen als Weine, die einfach sehr schnell gefüllt werden und sehr schnell zur Trinkreife kommen. Das heißt nicht, dass diese Weine schlecht sind. Es ist halt ein ganz anderer Weintyp und es ist eine andere Einstellung, natürlich jetzt vom Winzer oder dann auch später vom Kunden, was möchte der Winzer produzieren und was möchte der Kunde kaufen. Das steht immer hinten dran, aber es ist nie zu sagen, dass andere Weine jetzt schlechter werden. Also das darf man nicht sagen.
Ja, anders eben. Ne? Und dann haben sie sich das dann ganz genau angeguckt, als sie dann gesehen haben, dass du irgendwann mal an eine Tiefkühltruhe gehst, oder?
Ja, weil sie wollten wissen, wie machen wir das dann? Welche Zucker verwenden wir denn fürs Wachsen? Sind die denn auch Demeter zertifiziert? Ja. Also das ist schon, weil normalerweise ist es so, bei Demeter dürfen auch keine Reinzuchthäfen verwendet werden.
Ja.
Und ich habe gesagt, naja, eigentlich sind es keine, in dem Sinne keine Reinzuchthäfen.
Natürliche
Hefen. Klar, züchten wir sie, aber es ist eigentlich noch mehr eine, ich nenne es jetzt mal, geführte Spontangärung, als eigentlich eine normale spontane Gärung. Weil wie gesagt, da weißt du nicht, was gärt. Bloß sind unsere Hefen ja aus unserem Weinberg. Sie sind ja nicht eingekauft. Sie kommen nicht aus Chile oder aus Norditalien. Nein, sie kommen hier bei uns maximal 4 Kilometer weg. Da sind sie aufgewachsen, groß geworden und dann sind sie eingefroren worden. Also ja, und das haben sie sich dann angeschaut und waren dann eigentlich dann doch auch mit der Art und Weise, was wir machen, dann doch waren zufrieden, waren überzeugt. Deswegen wurden wir auch, normalerweise hatten wir auch 2 Jahre Umstellerzeit. Wir durften nach einem Jahr unser Logo schon aufkleben, also sprich das Demeter-Siegel, weil das doch auch alles, auch zwischenmenschlich alles funktioniert hat und wir auch schon verschiedene Sachen angewandt haben im Weinberg, die eigentlich Demeter gerne sehen möchte. Also wir haben auch verschiedene Pflanzentees, Pflanzenextrakte verwenden wir als Pflanzenschutzmittel. Mhm. Also wir fahren jetzt nicht nur die Standardpflanzenschutzmittel, Schwefel und Co., was man kaufen kann und kaufen muss leider, sondern wir schauen auch, welche Pflanzen haben welche Produkte, die gegen verschiedene Schimmelpilze einfach wirksam sind. Dann haben wir das einfach mal aufgebrüht und haben verschiedene Sachen ausprobiert und haben gesagt, oh, das funktioniert. Und so können wir eigentlich auch immer, geben wir das immer mit bei den normalen, also bei den Pflanzenschutzbehandlungen, dass wir einfach diese Pflanzenschutzmittel, die wir einfach da nehmen müssen, auch ein bisschen reduzieren können an der Menge.
Ja, das ist, also ich meine, nicht, was ich eben sagen wollte, das ist ja alles natürlich, was du hast ja auch gesagt, es ist ja das, was im Weinberg vorkommt, was in der Natur vorkommt. Und ihr gebt ja nichts dazu bei, klar, wenn sie eingefroren ist, muss sie erstmal wach werden, muss wachsen, muss sich vermehren und so weiter und so fort, alles d'accord. Aber es ist eben ja natürlich das, was eben im Weinberg vorkommt. Und wenn man sich so mit Demeter beschäftigt, da gibt es ja durchaus ja auch Dinge, die wie Hörner vergraben und was weiß ich. Ich meine, das ist ja dann auch was Natürliches, was im Boden zugeführt wird. Mhm. Ihr holt es halt vorher raus, sichert es ab und dann fügt das halt wieder dem Wein hinzu, ne, damit er sicher geht, dass es sagt, hey, es wäre viel besser, wenn unser Wein mit dieser Hefe jetzt entsprechend wirkt und sich entwickelt, als mit irgendjemand anderen. Aber ja, ich glaube, das sind auch immer neue Blickwinkel, die dann so einen Verband, so einen Demeter-Verband dann auch nochmal zum Nachdenken bringen und überlegen, ja, okay, gut, anderer Ansatz, passt aber, ist auch zugelassen, ne?
Ja, also da waren sie auch offen, die haben gesagt, oh, das macht noch keiner im Verband, aber ja, da waren sie sehr offen mit, ich muss ihnen zwar offenlegen, wie wir das machen, damit sie das einfach dokumentieren, weil das muss ja auch zertifiziert werden. Und die Zertifizierung, die sind in dem Rahmen notwendig und auch richtig, auf dem gleichen Niveau, wie auch die Bio-Zertifizierung genauestens kontrolliert wird, wird auch die Demeter-Zertifizierung genauso kontrolliert. Und dann, da haben wir auch ganz mit offenen Karten gespielt, wir machen das alles genau so. Das sind die Sätze, also die Sachen, die wir verwenden, damit wir unsere Bakterien, unsere Hefen zum Wachsen kriegen können. Und dann war das dann auch in Ordnung. Aber wie gesagt, anmelden mussten wir alles. Also
ja, klar.
Eine sehr lange E-Mail.
Aber es gibt also gut, ich meine, es gibt ja so viele Weingüter, aber in der Art und Weise ist mir bisher auch noch nie ein Weingut begegnet, die sich so intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es liegt aber auch sehr wahrscheinlich darin oder darin begründet, dass du eben ja auch Biologe bist und sich intensiv mit dem Thema Hefekulturen auseinandergesetzt hast.
Ja, also es gibt ein Weingut, die was Ähnliches machen, aber ich weiß nicht genau, was sie machen. Klar, dem geschuldet, dass ich vorher natürlich was ganz anderes gemacht habe. Aber ich sag mal, vielleicht ist es auch mal so ein bisschen, ich habe nie offiziell Winzer gelernt. Also ich habe zwar mal bei einigen Freunden mal hinter die Tür fahren dürfen, so wie macht ihr was, mal so ein Praktikum gemacht oder wenn man was Neues war, oh Henning, komm mal vorbei, da so funktioniert der Filter, kommst mal 3 Tage, guckst, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, ich war jetzt nie auf einer Weinbau-Uni oder auf einer Weinbauschule, aber ich hatte auch dann nie etwas erzählt bekommen, groß, wie man etwas macht. Das heißt, ich konnte meine eigenen Vorstellungen machen und konnte meinen eigenen Weg gehen. Mhm. Also wie das, was ich vorhin gesagt hatte, ich hatte nie gesagt, wir müssen jetzt das und das machen, dann muss das. Ich habe gedacht, ich glaube, es müsste so und so funktionieren. Von ja, den Erfahrungen, die ich mit den anderen fermentierenden Lebensmittelprodukten hatte, ich glaube eher, wir gehen in diese Richtung. Und wenn ich das dann mit Kollegen besprochen hatte, waren ganz viele gesagt haben, auch nicht blöd, klar. Also wir haben es in der Uni Geisenheim so erzählt bekommen. Es ist halt so, da ich mal meinen Vorteil, dass ich das nicht erzählt bekommen habe, dass ich meinen eigenen Weg finden konnte, habe aber auch sehr oft und sehr viel dafür bezahlt, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Also man sagt zwar immer, du musst ja das Rad nicht neu erfinden, aber gut, vielleicht müssen wir einen anderen Weg finden.
Gibt es denn jetzt Unterschiede von den unterschiedlichen Rebsorten, Weinen, wo das mal besser funktioniert und wo es schwierig ist, dass dann tatsächlich das so funktioniert, wie du dir das vorher gedacht hast?
Also bei Riesling funktioniert das sehr gut. Da haben wir eigentlich noch nie einen Jahrgang gehabt, der nicht funktioniert hat. Scheurebe, wie gesagt, Katastrophe. Das war einmal funktioniert, dreimal hat es nicht funktioniert. Der Riesling, also die Riesling, die wir fänden, also wir haben ja 3 verschiedene Kategorien an Weinen, also Smalltalk, Dialog und Debatte. Also Smalltalk sind die Einsteigerweine. Und da haben wir, also wir haben den Riesling, Smalltalk und Dialog, beides auf verschiedene Lagen, verschiedene Hefen, und da klappt es, wie gesagt, jedes Jahr. Also da kann man nicht sagen, oh, es liegt an der Lage oder an dem Weinstück. Nein, also da ist es auch unabhängig der Lage, dass es eigentlich immer toll funktioniert. Silvaner klappt eigentlich auch ganz gut, Rosés geht, aber sobald man so in diese Aromen-Ecke reingeht, also Scheurebe und diese Sachen, da wird es wieder komplizierter. Also das ist, da schwitze ich jedes Jahr, dass es klappt.
Wo kann da jetzt der Haken sitzen? Hast du da irgendwo eine Idee?
Ich denke mal, dass es einfach daran liegt, dass natürlich ja die ja, mikrobielle Vielfalt, die wir einfach mitbringen, dann aus dem Weinberg, ist dann natürlich, ja, es ist so komplex, dass einfach wahrscheinlich, dass unsere Hefe nicht die Chance hatte und dass sie wahrscheinlich, wie schon gesagt, in dem Jahr selektioniert worden ist, wo es geklappt hat per Zufall. Da müssen wir nochmal rangehen und müssen uns dann nochmal ein bisschen Gedanken machen. Aber ich hänge so sehr an dieser, also bei dieser Scheurebe, das war so ein richtig, da muss ich sagen, das war so ein geiler Wein. Das war nicht so ein kleine Scheu, das war so ein richtiges Biest, das war so ein volles Ding, da hast du im Mund gesagt, boah, das ist so ein richtig toller Wein. Und den hängt man halt nach, sagt, das ist so, ich habe ja meine Vorstellung und dann muss ich auch dahin. Und manchmal vielleicht auch mit dem Kopf durch die Wand. Aber klar, mit der Natur kannst du das nicht machen. Und wenn dir halt die Natur das eine vorgibt und es klappt nicht, und dann, ja, man kann es aber nicht erzwingen. Wir haben zwei Sachen erzwungen und das hat dann nie geschmeckt. Das sind auch Weine, die immer gekippt sind, die waren nicht stabil.
Also außer wenn du den passenden Wingman für diese Hefe finden würdest, genau, die dann irgendwie Bodyguard funktioniert oder so.
Genau, vielleicht müssen wir da noch weitermachen.
Rosé, hast du gesagt, da steht Bredouille drauf,
Winterrosé. Genau, das ist eine Sache, die wir jetzt seit ein paar Jahren machen. Und wir machen ganz hauptsächlich Rosés für verschiedene Weinbars. Also arbeiten jetzt hier in Köln mit einer Weinbar zusammen, das ist die Weinbar Bredouille. Und der kam und sagt, oh Henning, wir brauchen einen tollen Rosé. Und er sagt, ja, dann lassen wir mal gucken, was wir finden. Dann sind wir bei uns im Keller und haben Rosés verschnitten, Rosés ausprobiert. Und ja, den Rosé, den du jetzt hast, das war eine Anfrage, da hieß es, oh, wir hätten gerne auch einen Rosé, den man auch nicht so eisekalt trinken muss. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, das passt wunderbar zum Winter, deswegen hatten wir ihn dann damals Winterrosé genannt. Aber das ist ein Rosé, der ist total voll und du weißt nicht, wo packst du den jetzt hin? Packst du den jetzt Richtung Rotwein oder packst du den jetzt Richtung ein Rosé? Dann denkst du erst, oh, er könnte eigentlich fast zu schwer für ein Rosé sein und dann sagst du, oh nee, er ist eigentlich total fruchtig und er ist sehr saftig. Und dann denkt man so, und dann geht es immer weiter. Also das ist so eine Sache, die wir eigentlich gerne machen dann mit den Weinbars. Wir setzen uns dann mit allen Leuten zusammen, dann kommen die zu uns und dann probieren wir die Weine aus, was möchtet ihr haben. Und dann füllen wir die für sie und machen natürlich auch dann mit ihren Logos, wenn sie möchten. Und das war jetzt so in dem Sinne ein Auftrag, um dann auch zu sagen, pass auf, wir machen die Weine nicht nur so für uns, sondern auch für die, sagen, was möchtet ihr haben, das machen wir.
Er hat, ja, also nicht ganz so, ne, also ganz klassisch Hellrosé ist er nicht. Ich hätte eben auch so ein bisschen gesagt, na, er hat so eine Aperol-Farbe, könnte man fast sagen. Ne? Mhm. Und in der Nase ist er schon fruchtig, du hast es ja auch gesagt, vielschichtig. Und ja, und er hat schon Wumms, wenn man ihn trinkt.
Er hat Wumms, soll er auch haben. Ja. Also er hat... es ist immer, also ich finde, bei Rosé ist es ganz schwierig. Es gibt viele, die sagen, ey, wir machen einen Rotwein und ziehen dann vorher, also Rotwein wird ja gemacht, indem man sagt, ich lasse den Saft zusammen mit der Schale, mit allem drunter zusammen für mehrere Tage, Wochen, sogar Monate zusammen vergären.
Ja.
Und damit man einfach den Extrakt oder sprich das, was man, aus dem man was extrahieren kann, vergrößern kann oder verstärken kann, zieht man etwas Traubensaft ab, damit einfach das Verhältnis von der Schale und allem viel höher ist als im Vergleich zum Saft. Und dann diesen Abzug benutzt man sehr oft, um Rosé zu machen, weil er einfach schon eine leichte Farbe hat. Das sind aber, finde ich, nicht immer die besten Rosés. Also wir haben geschaut, dass wir die Rosés in den Lagen an, also die Rebsorten in den Lagen anlegen, um zu sagen, das gibt unser Rosé. Das heißt, es ist nie ein Saftabzug oder irgendetwas, sondern es ist ein, wir machen diese Anlagen nur Rosé draus. Und das ist einiges an Rosé, was wir machen. Und es ist eine ganz spannende Sache. Also die müssen auch ein, zwei Tage auf der Maische liegen bleiben, damit sie diese Würzigkeit bekommen. Mache ich das nicht, sind das Weine, die eher Richtung Weißwein gehen. Die haben zwar eine Roséfarbe, sie gehen aber eher Typ Weißwein. Und bei uns haben wir die Roséfarbe, gehen dann vom Typ ganz leicht Richtung Rotwein. Ein bisschen schwerer, aber nicht zu sagen, oh, sie sind jetzt schwer und sie belasten und sie bremsen beim Trinken. Nein, das dürfen sie nicht. Sie sollen aber trotzdem dieses Volumen und den Spaß mitbringen, aber auch die Fülle und die Wärme. Das ist so das, was wie ich mir eigentlich immer ein Rosé vorstelle. Mhm.
Ja, ist er auch. Also wie ich gesagt habe, Wumms hat er. Man merkt auch Tannin. Ja, man merkt das schon, dass es eher Richtung Rotwein geht, wie du es gesagt hast.
Anstatt aber er ist nie, Richtung, dass du sagst, er wird belastend. Das darf er nicht sein. Und das Tolle ist, mit dem Wein, den kann man auch mal Zimmertemperatur trinken. Mhm. Also das klappt mit dem wunderbar.
Dass man auch die nämlich jetzt
zu, auch zu eisekalt haben. Was aber auch so generell eigentlich alle unsere Weine haben, weil ich bin kein großer Säure-Fan. Also Säure muss da sein, aber Säure darf nie auf Nummer 1 sein. Säure muss begleitend da sein, maximal und nicht mehr. Und wenn der Wein nicht zu viel Säure hat, dann dann passt er eigentlich auch wunderbar, wenn einfach die Trinktemperatur hochgeht. Dann werden meistens die Weine noch, kriegen noch mehr Aromen, kriegen noch mehr Fülle und kriegen eigentlich noch mehr Schultern fast.
Ja, das Thema ist ja dann bei euch auch, ihr könnt ja nur Sortenreihen und Lagenreihen dann auch ausbauen, wenn ihr auf diese Hefen aus dem Terroir aufsetzt. Geht also tatsächlich gar keine Cuvée.
Nein, also wir haben auch keinen, also wir machen nur rein, also Sortenreintönig. Was wir haben, ist zum Beispiel für den Riesling Smalltalk haben wir 2-3 Lagen, die wir dann als von Riesling, die wir dann zwar alle ihre Hefen haben, aber dann später küvettieren, dann zum Füllen.
Ah ja, okay.
Kommen wir dann das ist dann so praktisch die Kategorie Smalltalk, meistens Dialogweine, da kommen die Trauben und natürlich auch dann die Hefen, weil es dann aus einer Lage.
Ja.
Und bei der Debatte kommen wir nur aus einem einzigen Weinberg. Das heißt, da haben wir dann wirklich nur die eine einzige Hefe und die Trauben aus dem einen einzigen Weinberg drin.
Ah, ja, okay.
Wie gesagt, bei Dialog ist es eher so, aus einer Lage, da kann es sein, dass wir die ein, zwei Rieslinge in einer Lage haben. Und bei der Kategorie Smalltalk, dass die Weine, somit auch die Hefen aus allen unseren Lagen kommen können. Aber vorher vergoren.
Einzeln ausgebaut. Das ist genau, weil ansonsten, ne, ist es, man kennt es ja sonst so, es wird aus unterschiedlichen Lagen Riesling geerntet, kommt alles in den gleichen Most rein und fertig. Und ihr baut aber dezidiert dann ja auch, wie gesagt, entsprechend aus und dann entsprechend nachher, wenn fertig vergoren, dann wird küvettiert.
Ja, es ist man darf dieses Küvettieren nicht unterschätzen. Also das ist, also bevor bei uns ein Wein rausgeht, dass er gefüllt wird, geht 3 Wochen, 2 Wochen Arbeit, gehen vorneweg drauf, nur um zu sagen, in welchem Verhältnis passen denn jetzt unsere 3 Rieslinge denn zusammen? Und dann fangen wir immer so an, dass wir sagen, okay, wie haben wir das letztes Jahr gemacht? Dann schauen wir am Computer, aha, wir haben so viel Prozent davon, so viel Prozent dort. Und dann probierst du den und sagst, voll Teufel, das geht gar nicht. Also ist alles wieder, geht die ganze Chose wieder von vorne los. Und dann, ach ja, ich sage immer, das ist dann professionelles Trinken, weil man muss es ja dann probieren und man muss es mehrmal probieren. Und ich sage immer, wenn ich das ausspucken muss, dann schmecke ich nicht, ob er bitter wird am Ende. Also es ist manchmal schon eine sehr belastende Arbeit, dass dann über mehrere Wochen mit den verschiedenen Rebsorten, bis dann alles durch ist, dann danach sind wir dann auch immer froh, wenn wir gefüllt haben und sagen so, ich möchte die nächsten 2 Wochen keinen Tropfen Wein sehen. Das kann natürlich auch passieren. Aber dieses Küvettieren ist so weit, dass man sagt, wir haben, ich sage jetzt was, wir haben 1000 Liter und am Ende machst du von einem noch 200 Milliliter dazu und dann sagst du, jetzt passt er. Ja. Jetzt ist er rund. Jetzt ist er genau da, wo du ihn haben möchtest. Aber das dann immer zu finden, das dauert. Also das ist eine sehr spannende Sache. Wie gesagt, wir hatten da schon unsere Weinbars mit dabei, sind auch manchmal verzweifelt. Da sagen wir müssen weiter, wir dürfen nicht auf der Hälfte des Berges stehen bleiben, die Aussicht gibt's oben. Aber das ist ja auch das Tolle an diesem Job.
Richtig, richtig. Du hast ihn eben schon angekündigt, den Rotwein. Dann würde ich doch mal sagen, dann greifen wir doch auch noch zu dem. Ein Corbeau.
Ja, Corbeau ist, ich sag mal, das ist ein Versuchswein.
Ja.
Von uns. Und zwar haben wir, wie man an der Farbe sieht, ein sehr dunkler Wein.
Sehr dunkel.
Also erstmal zu dem Namen. Wie lang, warum heißt das Ding denn Corbeau?
Ja.
Wir haben eine Lage, der nennt sich, man darf es ja gar nicht sagen, Pestilenzbuckel.
Okay, gut, da waren die.
Dort wurden früher Kräuter gesammelt im Mittelalter für die Menschen, die an der Pest erkrankt sind. Deswegen heißt der Pestilenzbuckel. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich da Pestilenz draufschreibe, das kommt nicht so gut an. Und da haben wir uns gedacht, naja, es hatten ja früher die Ärzte, die die Pesterkrankten behandelt haben, immer diese Rabenmasken auf.
Ah,
diese
ja,
ganz langen. Ja, ja. Und Corbeau ist der französische Name für Rabe. Ah, deswegen kommt der Wein zu seinem Namen Corbeau. Und dort haben wir mal ausprobiert, wir machen eine Maischegärung mit roten Trauben, aber ohne Kerne.
Mhm.
Das ist jetzt eine Maischegärung über mehrere Wochen ohne Kerne. Da die Kerne sehr viel bitteres Tannin haben, haben wir gesagt, haben wir doch 2 Jahre dran getüftelt, wie wir die Kerne rauskriegen sauber. Und das ist jetzt das erste Produkt, der erste Testwein, den wir jetzt haben, vergoren ohne Kerne.
Wie kommt man denn immer auf solche Ideen? Das ist ja, ne, also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, es ist Wein machen unter Laborbedingungen.
Es ist, hast du mal, wenn du Trauben isst und beißt auf den Kern.
Ja, ja, genau, bitter.
Genau, und habe ich mir gedacht, so, das kann doch gar nicht schmecken. Das geht doch gar nicht. Also ich habe ja dann so viel Arbeit, dass ich dann diesen bitteren Ton im Wein überdecke mit irgendetwas, mit Frucht oder etwas. Und das haben wir halt dann mal probiert, dass wir es nicht haben.
Mhm.
So, das ist jetzt ein sehr voller Wein. Er schmeckt eigentlich gar nicht deutsch. Er hat vorne sehr viel Aromen, er hat sehr viel Volumen. Und dann denkt man, normal kommt jetzt so dieses leicht nicht bitter, aber sehr tanninbelastete der Abgang für das Volumen, was er vorne hat. Das hat er aber nicht.
Ja,
er ist vorne, bis zum Abgang ist er sehr voluminös und danach wird er sehr elegant.
Mhm.
Hat aber auch eine ganz reife Frucht vorne dran. So, und das ist jetzt ein Wein, wo ich gesagt habe, es gibt manche Hefen, wenn die eine andere Hefe treffen, dann kriegen die so einen Schock, dass sie ein Schockprotein machen. Also dieser Wein hat 0 Gramm Restzucker, aber er schmeckt süßlich. Also nicht süß, dass man sagt, er schmeckt süß wie ein Halbtrockner, sondern wenn man sagt, oh, das ist ein Wein, der hat aber so eine 4 Gramm, 5 Gramm Restzucker, hat er bestimmt. Nein, der hat gar keinen, der hat komplett 0 Gramm Restzucker, ist sehr trocken, aber er schmeckt nicht so.
Ja, und wie gesagt, am Ende irgendwie so ein Vanilleton, ne?
Mhm. Aber es ist kein Holz drin, nichts.
Kein Holz drin, ne? Das hat man nämlich auch so im Geschmack, denkt man, ja, der hat irgendwo im Holzfass gelegen, ne? Zumindest mal irgendwie mal durchgeschwommen oder so.
Nein, gar nichts, weil wir einfach, wie gesagt, ich nenne ihn ja fast böse, mein Versuchswein, wir haben ihn genauso gefüllt, wie er, also auch nicht verschnitten ist, 100% so, wie er dann im Fass lag, weil wir jetzt auch sehen möchten, wie entwickelt er sich denn? Mhm. Wie lang bleibt er denn stabil? Sprich, fehlt das Tannin später für seine Entwicklung. Das ist alles Sachen, die weiß ich nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das aus. Aber dann haben viele Bekannte haben den Wein probiert und gesagt, oh, Henning, füll den bloß, der ist so lecker. Dann haben wir gesagt, na, dann füllen wir ihn ab. Und der wird sich jetzt nicht so schnell verkaufen, dass wir ihn noch verfolgen können. Aber ich weiß nicht, ob wir das einhalten können. Also wir haben jetzt schon mal ein paar Flaschen zurückgelegt, um ihn mal in ein, zwei Jahren nochmal zu probieren, wie er sich denn entwickelt.
Und das ist jetzt, wenn ich es richtig sehe, die Etiketten sind ja auch entsprechend gestaltet, sieht aus wie eine Petrischale, weil im Podcast sieht man es ja nicht, deswegen beschreibe ich es, das Logo oder das Etikett, nicht das Logo, sondern das Etikett des Weines, du hast ja gesagt, Smalltalk, Dialog und Debatte in Form einer Petrischale, in der jede Menge los ist und immer etwas rot oder grün. Genau. Je nach Rebsorte, also Weißwein grün und Rotwein leicht rot, ist jetzt nicht knallig rot, aber rot gut zu erkennen. Und wenn ein geschlossener Ring da ist, ist es die Debatte, ne?
Genau, es ist so, wir haben der farbige Ring, der liegt entweder bei dem Smalltalk ganz außen,
ja.
Dann wandert der farbige Ring weiter in die Mitte, dann ist er bei Dialog. Und wenn er nur im Zentrum der große, also ein großer grüner Punkt ist, dann ist es für die Debatte.
Ah ja, okay, so
jetzt. Nämlich das sehen wir dann, wenn dann sind wir auf den Punkt gekommen. Das heißt, wir haben nur Trauben bei der Debatte aus einem Weinberg mit einer Hefe.
Ja.
Sprich, es kommt alles nur von einer Lage. Beim Dialog ist dieser grüne Ring oder der rote Ring etwas weiter außen. Das heißt, dass auch das Einzugsgebiet der Trauben etwas in dem Sinne, wenn wir jetzt von Debatte ausgehen, etwas größer wird, sprich nur aus einer Lage. Oder dann beim Smalltalk ist der grüne Ring ganz am äußeren Ring, also der äußeren Peripherie. Und da sieht man dann, dass dort unsere Trauben überall herkommen können. Das heißt, so ein bisschen das Einzugsgebiet. Und was wir halt noch auf den Etiketten sehen, ist, dass bei dem Smalltalk sind halt die Punkte sehr uniform. Beim Dialog haben wir ein paar dunklere Punkte mit dazu, was einfach die Komplexität des Weines beschreibt. Bei der Debatte haben wir auch mal Punkte dazu, die etwas sehr dunkel sind, auch größer sind, einfach zu zeigen, pass auf, an diesem Wein muss nicht alles perfekt sein, das ist sein Charakter, kann auch ein bisschen störend sein. Weil ich fand immer, wenn man sich die Etiketten anschaut, viele, die sind so nichtssagend. Sag mal, schönes Bild, gut, aber wenn du die abmachst und auf eine andere Flasche draufklebst, wäre das kein Problem. Und ich wollte, dass man an der Flasche, auf dem Etikett erkennt, was habe ich denn hier vor mir? Welcher Weintyp ist es denn? Ist es ein leichter Typ, sprich Smalltalk mit den sehr uniformen Punkten, sprich was den Charakter und die Komplexität beschreibt. Oder wenn ich haue ich mir die Debatte an, sehr viele dunkle Punkte, große schwarze Punkte, das wird, oh, der ist viel komplexer, weil da ist viel mehr los, wie du sagst, in der Petrischale. Also da ist doch viel mehr Dampf im Wein. Dass man sagt, okay, ich schaue mir das Etikett an und ich weiß, was ich trinken möchte, dann weiß ich, welchen Wein ich zu nehmen habe.
Was ist denn eigentlich für eine Rebsorte?
Das ist jetzt ein Dornfelder.
Ein Dornfelder. Das ist nämlich auch dann eher so ein ungewöhnlicher Dornfelder, der daraus entstanden ist, ne?
Genau, es ist ein ganz untypischer Wein, aber ich finde ihn großartig. Wir werden es jetzt auch dieses Jahr mit Spätburgunder ausprobieren, noch ein bisschen mit anderen Sachen, mal schauen, wie das wird. Aber wir waren doch sehr zufrieden, wenn man das so sagen darf.
Nee, also Dornfelder ist ja auch so etwas wie der Trollinger vielleicht in Württemberg, ja, wo man sagt, oh ja, okay, es gibt viele Dornfelder, die jetzt nicht besonders sind. Und es gibt dann so, ja, besondere Dornfelder, wo man dann doch mal vielleicht noch mal ein bisschen dran gearbeitet hat. Und das ist, ja, also ich wusste es ja so halb. Ich hatte mich, glaube ich, noch erinnert. Hab ich den nicht auf der Messe auch probiert?
Ja, ne?
Ich dachte, war der das jetzt? Und da hattest du ja gesagt Dornfelder, weil ich dachte, ja, was könnte das sein? Von der Farbe her ist er nämlich auch gar nicht so typisch Dornfelder-mäßig. Mhm. Ne? Und von daher ist das sehr, sehr spannend, was man da auch ja aus den Rebsorten tatsächlich dann auch nochmal rausholen kann. Und jetzt, wie du ja schon mehrfach gesagt hast, nichts geschönt, nichts künstlich hinzugefügt, sondern wirklich einfach alles der Natur überlassen. Klar, ein bisschen nachgeholfen, aber trotzdem der Natur auf die Sprünge geholfen, genau. Damit sich das durchsetzt, was vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern was optimal für den Wein ist, zumindest mal aus deinem Blick. Ne? Vielleicht genau. Wenn es jemand ein anderer Winzer machen würde, würde er vielleicht sagen, okay, ne? so genau. Aber ich finde auch sehr, sehr gelungen und der schmeckt wunderbar, hat auch einen angenehmen Trinkfluss. Bietet das, was du auch beschrieben hast, sowohl irgendwie die Kraft der Tannine und dann aber auch diesen Abgang, der süß, ja, der leicht süß ist, der da daherkommt, also sehr, sehr rund und schmeckt wunderbar, ja, kann ich es gar nicht anders sagen. Wunderbar, Henning, ich denke, wir haben, man könnte ja sagen, ich habe es ja eingangs auch gesagt, wenn es immer so schön blubbert, wir haben genug geblubbert für heute. Herzlichen Dank für diesen Einblick und ja, diesen spannenden Ansatz, den du da verfolgst mit den Terroirhäfen, wie du da auch vorgehst, wie du das auch immer wieder ja verbesserst, optimierst, trotzdem, wie ich ja gerade gesagt habe, der Natur einfach so ein bisschen mit eine Hilfestellung gibst, damit sie dann tatsächlich was Wunderbares nachher in die Flasche bringt. Herzlichen Dank.
Nee, sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.